Mut für morgen. Eine für mich besonders schöne Reihe. Heute, weiterschreitend im Alten Testament, zu dem Nehemia. Und ich lese Ihnen aus dem ersten und zweiten Kapitel. Und da heißt es, das ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ging. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande im großen Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für den Israeliten, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret, bis an des Himmels euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechts und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knechte heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Und im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr. Und sprach zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen, die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt Wüste und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und hat ein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaph, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe, zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Amen. So hieß also das Thema dieses Abends, Mut für morgen, wenn der Beruf zu schaffen macht. Wir sind auf der Spurensuche. Und dabei sind wir auch eben auf diesen Nehemia gestoßen oder wieder gestoßen. Es handelt sich hier um keine Exklusivgeschichte, so wie sie in der Illustrierten angeboten wird. Es handelt sich hier nicht um eine Wundergeschichte, wie wir sie immer wieder in Traktaten lesen können. Und es handelt sich auch um keine Fabelgeschichte, die sich irgendeiner aus den Fingern gesogen hat, sondern es handelt sich um eine Alltagsgeschichte, eine Exilgeschichte, eine Lebensgeschichte, so um das Jahr 450 vor Christus, das ist es. Eine ganz normale Alltagsgeschichte um 450 vor Christus. Wir erinnern uns, oder lassen Sie sich daran erinnern, das Großreich unter David und Salomo zerfiel in zwei Teile, in Israel und Juda. Und dann träumten sie alle von der Wiedervereinigung, aber statt Vereinigung kam die Vernichtung. Im Jahre 722 vor Christus fällt Israel und dann kommt Nebukadnezar, belagert Juda und 587 fällt auch dieses zweite Stück. Die Oberschicht, die Priester und die Verwaltungsleute, die werden alle weggeschickt und kommen in großen Flüchtlingsdrecks hinüber nach Babel. Zurück bleiben die Bauern, Winzer, Felachen, die einen Notaltar errichten und ihrem Gott die Klagelieder singen, die auch in der Bibel aufgeschrieben sind. Der Herr hat's getan, was er vorhatte, und unsere Hoffnung zerstört. Ähnlich klingen die Lieder der Exilgemeinde in Babylon, die dort Gola genannt wird. Alle Lieder klingen so traurig, alle sind sie auf den einen Ton gestimmt. Leid, Leid. Also sehen Sie, eine 0815-Geschichte. Und sie ist trotzdem eine Segensgeschichte, einfach deshalb, weil sie mit der Gottesgeschichte in Berührung kam. Lebensgeschichten ohne Gottesgeschichte ist äußerst langweilig, höchst nebensächlich und höchst uninteressant. Mag ein Leben noch so spannend gewesen sein. Auf dem Grabstein steht dann einmal, vielleicht 1928 bis 1969, dazwischen ein Bindestrich, das ist alles. Liebe Freunde, viele von uns haben ein solches Leben. Ein Bindestrich, mehr überhaupt nicht. Ein Bindestrich zwischen den Generationen vor uns und der Generation nach uns. Das ist alles, was von unserem Leben übrig bleibt. Ist das alles, was aus unserem Leben herauskommt? Ist das Leben dann nicht einfach umsonst geliebt? Und viele leiden daran, dass ihr Leben umsonst geliebt sein könnte. Das macht schwermütig, das macht krank, das treibt sogar in den Selbstmord, wenn das Leben nur ein Bindestrich ist zwischen den Generationen. Doch genau wie ein Edelstein höchst uninteressant ist, sofern er nicht ans Licht kommt. Im Keller unterscheidet sich ein Edelstein kaum von einem Stück Eierkohle. Beide sind sich gleich. Erst das Licht macht diesen Stein zum Edelstein. Das Licht Gottes kann, will eine Lebensgeschichte zur Segensgeschichte machen, die anderen Mut macht. Das war bei dem Beduinen Abraham so, das war bei dem Findelkind Mose so, das war bei dem Hirtenbuben David so, bei Fischer, Zöllner und Zellmacher. Auch unsere kleine Alltagsgeschichte, etwas anderes haben wir alle miteinander gar nicht aufzuweisen. Auch unsere Alltagsgeschichte, die zu einem Bindestrich zu verkümmern droht, kann zu einer Segensgeschichte werden. Ihr Leben zu einer Segensgeschichte, wenn sie mit dieser Gottesgeschichte in Berührung kommt. Wenn Gottes Geschichte in mein Leben hineinragt, hineinkommt. Wenn mein Leben gebraucht wird, eingespannt in Gottes Sache. Hoffentlich ist dabei das Ungeheuerliche klar, dass Gott im letzten Grunde ein Leben nicht vernichten will, nicht in Grenzen halten, nicht zerbrechen, nicht traurig machen, sondern für sich gebrauchen. Menschen vor Gott sollen Menschen für Gott werden. Das ist der Wunsch dieses Abends. Menschen vor Gott sollen Menschen für Gott werden. Alltagsgeschichten. Vor wenigen Tagen hat mir einer ein Buch geschenkt über Michael Hahn. Ein neues Buch, jetzt in diesem Jahr erschienen. Ein einfacher Bauernbub aus Aldorf bei Böblingen. Hatte kaum die Möglichkeit, eine richtige Schule zu besuchen. Und der dieses Buch geschrieben hat, bisherige Archivar der Landeskirche, wahrlich kein Hofberichterstatter der Hahnischen Gemeinschaft, sondern ein sehr kritischer Historiker, der gesteht diesem einfachen Michael Hahn zu, dass er durch Selbststudium, durch seine Zentralschau, zu solchen Erkenntnissen kommen sei, wie etwa ein Hötinger, der jahrelang auf der Universität gegraben hat. Dieser Michael Hahn wurde zum Seelsorger, zum Prediger, zum Ausleger, der bis zum heutigen Tag seine Auswirkungen hat. Eine ganz kleine Alltagsgeschichte eines Bauernbuben aus Altdorf zur großen Segensgeschichte für unser ganzes Land. Oder wer denkt nicht an George Williams, nicht wahr? Ein englischer Angestellter im Tuchhaus Hitchcock und Rogers in London. Und dort waren weitere 140 Lehrlinge, das waren noch Betriebe. Und die hatten zu arbeiten, so lange waren die Geschäfte offen, von morgens 7 bis abends 21 Uhr. Die kämpften darum, dass man wenigstens um 19 Uhr Schluss macht, die kämpften um die 12-Stunden-Woche. Und dieser George Williams, dem war es ein Anliegen, ein Herzensanliegen, seine Mit-Azubis mit diesem Jesus Christus bekannt zu machen. Er lud sie ein auf seine Stube. Er war dann der spätere Begründer des ersten CVJMs in London, dieser George Williams. Und interessant von ihm, er sagte über den Urlaub, das Einzige, was ihn am Urlaub störe, sei das, dass er ihn an der Arbeit hindere. Verstehen Sie? So kann man das auch mal sehen. Das war George Williams, ein einfacher Auszubildender im Tuchhaus Hitchcock und Rogers. Zu einem Mann, der zu einem Segen für junge Menschen auf der ganzen Welt geworden ist. Ein kleines Alltagsleben, ein Bindestrich zu einem Segen, vielleicht nicht für die ganze Welt, aber für ihre Familie, für ihre Umgebung, da sie nicht umsonst gelebt haben. Nicht nur ein Bindestrichleben, ein Segensleben kann aus ihrem Leben werden. Man hat ja den Nehemia, dieses Büchlein, immer wieder abgetan, hat gesagt, das sei die strohne Epistel des Alten Testaments. Ich sage, wenn schon Stroh, dann ist es auf Gottes Acker gewachsen. Und solches Stroh ist nie leer. Es hat mehr Nährwert als das Vollkornbrot, menschlichen Denkens, ganz bestimmt. Also, und in dem lesen wir nun von erstens seinem Beruf, zweitens seiner Berufung und drittens seinen Berufenen. Gehen Sie, sofern Sie die Kraft haben, an einem Adventsabend, Adventswochenabend mit zum ersten sein Beruf, Nehemia. Wir sprechen ja heute gerne von Auslandsdeutschen etwa in Russland, Wolga oder im Ural. Wir kennen auch Auslandsdeutsche in USA oder Paraguay. Eines ist ja auffallend, auch nach 2 oder 3 Generationen fühlen die sich eben noch als Deutsche. Da fliegt man zum Beispiel 12 Stunden mit dem Flugzeug nach São Paulo und dann mit dem nächsten Flieger nach Curitiba. Und dann nimmt man das Auto und fährt noch stundenlang durch die Serra und dann kurz vor der Bretterwand, wo wirklich die Welt zu Ende ist, da trifft man auf eine kleine, einfache Hütte. So habe ich es erlebt. Und dort kommen einem strahlend einfache Kolonisten entgegen und fragen auf gutem, etwas altmodischem Deutsch, wie geht's in Stuttgart? Verstehen Sie? Das ist das Wichtigste, wenn man dort hinübergeht. Wie geht's in Stuttgart? In der 3. Generation drüben in Brasilien lebend. Oder als kürzlich die 10 russischen jungen Leute in unserem Gottesdienst waren aus Samara, 1000 Kilometer hinter Moskau, die für ein paar Tage zum ersten Mal in die westliche Kultur eintauchten. Und als ich die Namen verlesen hatte, merkte ich, dass eigentlich 2 Namen ganz deutsch klingen, wie Habrau oder so. Und ich sie nachher mit ihnen sprach, mit Übersetzer, die Übersetzerin, und sie sagt, es sind 2 Deutsch. Und dann sagt sie, nein, Entschuldigung, wir alle sind Deutsch. Wir haben nur russische Väter, aber die Mütter sind alle Deutsch. Natürlich sind wir Deutsch. Wie können Sie vermuten, dass wir Russen sind? Die haben Deutschland nie gesehen. Die können kein Wort Deutsch. Aber sie fühlen sich als Deutsche. Dann sehen Sie, so ist das beim Auslandsdeutschen. Auch voll Heimweh nach diesem Land, das sie oft gar nicht gesehen haben. Und genau so war es hier. Nehemia lebte in der dritten Generation im Ausland, aber er ist Jude geblieben, der den Gott Israels angebetet, unter den Menschen, die andere Götter geliebt und andere Götter verehrt haben. Und nun denke ich mir, mag er bei seinem beruflichen Aufstieg manchen Loyalitätskonflikt durchstanden haben. Er hatte ja eine Karriere hinter sich. Bis zum Mundschenk hatte er es gebracht. Verwechseln Sie das bitte nicht mit irgendeinem einfachen Kellner. Mundschenk hieß persönlicher Referent oder wir würden heute sagen Staatssekretär und gleichzeitig Personenschützer, der darauf aufpasste, dass in die Speisen kein Gift eingemischt worden wurde. Also ein ganz, ganz wichtiger Mann. Und immer wieder mag er sich bei dieser seiner Laufbahn gefragt haben, kann ich das mit dem Glauben an meinen Gott Israel vereinbaren? Werden Dinge verlangt, die ich gewissensmäßig nicht tun kann? Muss ich meinen Glauben in dieser Position nicht verleugnen? Allem Anschein nach hatte er ein Ja zu diesem Beruf und stand zu diesem Doppeldienst und stand auch diesen Doppeldienst durch, nämlich den Dienst beim König des Landes und gleichzeitig den Dienst beim König des Himmels. Leider wissen wir nicht, wie das ausgesehen hat. Und wir wissen auch nicht, wie schwer das ihm geworden. Aber für mich ist und bleibt das ein Signal, das denen Mut unter uns macht, die an diesem Konflikt Christ und Beruf leiden. Auch Christ und Student. Christ und Umgebung. Kann ich, und so fragen manche, kann ich denn diese Stelle annehmen? Ich weiß, dass es dort gottlos zugeht. Kann ich diese Position begleiten, wenn ich kein Zeugnis mehr sein darf für diesen Herrn? Kann ich persönlicher Referent bei einem werden, der andere Götter anbetet? Das kann auch das Problem einer Sekretärin sein, eines Mitarbeiters, eines Wissenschaftlers am Forschungsinstitut für Gentechnologie. Nehemia war Mundschenk und das heißt doch ganz praktisch, dass es ganz wenig Plätze gibt, wo wir nicht in heidnischer Umgebung arbeiten müssen. Wenn wir nur dort unseren Beruf ausfüllen könnten, liebe Freunde, wenn wir nur dort unseren Beruf ausfüllen könnten, wo auch die Verhältnisse unseres Glaubens entsprechend sind, dann wären die meisten von uns hier arbeitslos. Die Dornen und Disteln meinen auch diese gottfeindlichen Verhältnisse auf dem Acker des Lebens. Nehemia diente nicht zwei Herren. Er diente dem einen Herrn, nämlich dem König des Himmels. Und er arbeitete für den anderen König, den Herrn dieses Landes. Dienen tun wir nur ihm. Arbeiten müssen wir auch für andere. Sehen Sie, ich möchte sagen, das ist sogar das Normale in dieser Welt. Dienen tun wir nur einem. Beugen tun wir uns nur vor dem ewigen Gott. Aber arbeiten müssen wir auch für andere und müssen dies gerne tun. Sein Beruf. Und jetzt kommt seine Berufung. Er lebte auf der Feste Susa, steht hier. Das, was der Hohenzollern für die Preußen war, das war Susa für die Perser, dann wissen Sie es. Und der Perserkönig, der hatte das babylonische Reich niedergeworfen und damit nun auch Jerusalem eingenommen und unter seine Herrschaft gebracht. Also im Lande Israel haben die Besatzer gewechselt. Zuerst waren es babylonische Besatzer und dann waren es persische Besatzer. Das war ein großer Unterschied. Denn die Perser hatten eine andere Ausländerpolitik als die Babylonier. Während die Babylonier versucht hatten, das ausländische Brauchtum und Volkstum auszuradieren und eine flächendeckende Staatskultur bzw. Staatsreligion aufzubauen, genauso wie früher in den Ostblockstaaten, so versuchten die Perser, die heimischen Religionen zu belassen. So wie bei Bert Brecht wieder steht, man soll den Leuten das Fressen und die Moral lassen, dann sind sie auch ruhig und zufrieden. Essen und Moral und Religion. Und so haben sogar die Perser dafür gesorgt, dass ihr Heiligtum in Jerusalem wieder aufgebaut werden konnte, und einige durften extra dafür zurückkehren, um diesen Tempel wieder zu bauen. Und deshalb, und das war eben diese politische Großwetterlage, die im Grunde dem Staatssekretär Nehemia nicht unbekannt war, aber ihn auch nicht berührte. Er tat seinen Dienst. Und dazu gehörte der Empfang von Delegationen, die zweitrangig waren und von einem Staatssekretär abgefertigt wurden. Das ist immer die Aufgabe der Staatssekretäre, mit den Leuten zu reden, für die der Minister keine Zeit hat. Das war eben seine Aufgabe. Und so empfing er eine Gruppe unter der Leitung eines Mannes namens Hanani aus Jerusalem. Er wird ihnen einen starken Mokka serviert haben. Schließlich waren ja also doch irgendwie Landsleute, hatten gemeinsame Wurzeln, und hat ihnen aufmerksam zugehört. Zwei Punkte mag er sich auf seinem Notizblock notiert haben. A. Erbärmlicher Zustand der Stadt. Die Mauern in Trümmern und die Tore verfeuert. Jeder hat freien Zugang und benutzt Jerusalem wie einen Selbstbedienungsladen. Ein erbärmlicher Zustand der Stadt. Und B. Eine schmähliche Situation der Leute, Unglück, Krankheit, Chaos. Nehemia hört sich das geduldig an. Das war ja eben sein Job. Das berührte ihn gar nicht sonderlich, weil ja täglich solche Hiobsbotschaften in solch einem Großreich an sein Ohr gedrungen sind. Dafür wird man bezahlt, dass sich Leute bei einem ausheulen können. Das muss es ja schließlich auch geben. Und dann verspricht man, die Sache dem zuständigen Minister vorzulegen und dafür Sorge zu tragen, dass Abhilfe geschieht. Nach 40 Minuten entschuldigt man sich noch einmal, wie leid es dem König tue, dass er jetzt dafür keine Zeit gehabt habe, obwohl er sie ja ganz, ganz wichtig und gerne empfangen hätte, aber es geht nun einmal nicht. Er dankt für die wichtigen Infos und wünscht ihnen unter vielen Verbeugungen eine gute Heimreise und eine bessere Zukunft. Ich weiß das so genau. Ich war einige Zeit im Vorzimmer des Landesbischofs und ich weiß, wie man mit Leuten umgeht. Ja? Und so sagt man eben auf Wiedersehen. Der nächste bitte. Erstaunlich, Nehemia nicht so. Nehemia legt das nicht ad acta, sondern es fällt ihm schwer aufs Herz. Kaum waren die Leute draußen, heißt es hier, er setzt sich nieder. Fast so, wie wir setzen uns in Tränen nieder. Er muss eine Pause einlegen. Er weint und heult wie ein Schlosshund. Die ferne Not wird ihm zur nächsten Not, obwohl es gar nicht seine eigentliche Not ist. Eine ferne Not wird ihm zur nächsten Not. Wenn Brüder und Schwestern leiden, dann läuft das nicht ab wie der Regen an der Ölhaut, dann geht das unter die Haut. Der Staatssekretär, nachdem er geweint hat, der geht auf die Knie, der betet. Dieser Mann nimmt eine Auszeit im Dienst beim König des Landes und nimmt eine Gebetszeit im Dienst des Königs des Himmels. Verstehen Sie, Auszeit in der Berufszeit und Gebetszeit für Gott, auch wenn nur kurze Minuten, das tut eben Not. Eine Sache, bevor man sie ad acta legt, Gott vorlegen, darauf kommt es an. Das können wir auch machen in unseren Berufen oder in unseren Tageszwängen. Eine Auszeit zu nehmen, Freunde, geschieht das noch? Jetzt in diesen hektischen Adventswochen. Eine Auszeit zu nehmen und eine Gebetszeit bei dem Herrn, für den wir nicht arbeiten, sondern für dem Herrn, dem wir wirklich dienen. Wenn der Beruf zu schaffen macht, dies einfach schaffen, zwischen allem zu rufen, ach Herr Gottes Himmels, lass doch deine Ohren aufmerken. So können Sie es machen. Die Auszeit nehmen und die Gebetszeit hineinlegen, wenn auch nur sekundenlang. Herr, lass deine Ohren offen sein über dem Problem, das mich so drückt, über der Angst, die mich noch niederdrückt. Liebe Freunde, was er hier vorträgt, dieser Nehemia, ist einmal ein Bußgebet. Er sagt, ich und meine Väter haben gesündigt. Dass es uns so dreckig geht, ist die Sünde der Väter. Ich höre ja immer wieder jetzt in diesen Tagen, ach wissen Sie, 1933 bis 1945 habe ich ja noch gar nicht so richtig gelebt. Ich war auch hier ein dummer Schulerbub. Also schließlich kann ich ja dafür nichts, was meine Väter so Schlimmes gemacht haben. Und er sagt, Herr, wir haben gesündigt. Er schließt sich ein in sein ganzes Volk, in die Sünde seines Volkes. Es ist ein Bußgebet und es ist ein Vertrauensgebet. Er sagt, Herr, gedenke der Worte, die du deinem Knecht Mose gegeben hast. Und Luther hat gesagt, und das macht er hier, man soll Gott seine Verheißungen ihm selber um die Ohren schlagen. Ein deftiger Ausdruck für eine klare Sache. Herr, du hast gesagt, sorget nicht. Nun mach's doch auch, dass ich mich nicht sorge. Du hast gesagt, du willst die Sache führen. Herr, nun führe doch die Sache, mit der ich nicht fertig werde. Herr, nun heile mich. Sehen Sie, es ist ein Vertrauensgebet. Und es ist ein Bittgebet, lass es mir gelingen. Segnen, segne unser Tun und Lassen. Und sehen Sie, nachdem er geweint hat, nachdem er dieses Gebet gesprochen, nun könnte ja alles gut sein. Er hat die Leute empfangen, angehört und wieder verabschiedet, die Sache nicht nur dem zuständigen Aufbauminister zugeleitet, sondern er hat es selbst Gott vorgelegt. Die Sache ist doch jetzt aber endgültig abgehakt. Jetzt kommt der nächste Tagesordnungspunkt. So denken wir, nicht Gott. Und jetzt kommt etwas, was ganz entscheidend in diesem Text ist. Dort heißt es, wer betet, muss darauf gefasst sein, dass Gott ihn ins Gebet nimmt. Wer betet, muss gefasst sein, dass Gott ihn ins Gebet nimmt. Gebet ist kein Fernsprechauftrag. Man ruft die roten Radler an, das ist die Sache wieder gut. Wer Gott beauftragt, muss damit rechnen, dass Gott ihn beauftragt. Im Beruf trifft Nehemia die Berufung. Geh du, machst du, richte es du. Und dieser Nehemia strahlt nicht. Toll, endlich eine Dienstreise im Ausland. Endlich mal was anderes als die feste Susa. Er klatscht auch nicht in die Hände und sagt, famos. So kann man doch endlich in die Schlagzeilen kommen und was für sein Image tun. So wie der Altbürgermeister Koschnick von Bremen, der vom alten Teil her runtergeholt wurde, um Mostar wieder aufzubauen. Ha, das ist doch noch eine Aufgabe für einen, der in den Ruhestand geht. Die meisten werden nicht mehr gerufen. Die sterben auf dem Sofa. Der kann doch noch was tun. Aber so nicht. Nehemia erstarrte. Er fürchtete sich. Er erbleichte. Was, Herr, ich? Ich, Herr, hör doch mal, Herr, ich bin doch Mundschenk, ich bin doch kein Bauingenieur. Ich kann Trauben auspressen und eine Honigmilch anrühren, aber kein Speis und Zement machen. Akten tragen, ja, Herr, aber Steine. Und Herr, Verordnungen lesen, ja, aber Baupläne, von dieser Arbeit habe ich keinen blauen Dunst. Hol dir einen Architekten, keinen Diplomaten. Und zweitens, Herr, ich habe doch hier eine Vertrauensstellung, eine Schlüsselposition. Wenn du mich hier wegholst, dann hast du gar keine Chance mehr. Im Herzen der persischen Machtzentrale bin ich der V-Mann. Für dich, hier bist du vertreten durch mich in dieser Zentrale. Und Herr, übrigens bin ich gar kein geborener Jerusalemer. Nimm doch den Hanani, der weiß wenigstens, wo die Tore und Mauern sind. Ich muss mich zuerst arbeiten. Wenn Gott ruft, dann gibt es nie offene Hände, sondern ihr nur abwehrende Hände. Das war immer so und das war bei Nehemia auch so. 4 Monate brauchte er, 4 Monate, um endlich zu seinem Chef zu gehen und ihm zu bitten um Entlassungspapiere für diesen Dienst. Gott durchschaut doch unsere Einwände, die meistens nur Vorwände sind. Er will gehorsam zum Dienst. Und wen er schickt, den macht er auch geschickt. Der ist doch nicht angewiesen auf unsere feinen Hände. Die kann er mit Hornhaut überziehen. Er braucht doch keinen V-Mann beim König. Er durchspäht alles selbst. Er kennt unsere Einwände, die immer nur billige, durchsichtige Vorwände sind. Wen Gott schickt, den macht er geschickt. Auch sie im Beruf. auf die Berufung achten, Freunde. Im Beruf auf die Berufung achten. Und dann, und das Letzte, die Berufenen. Gott schickt seine Leute nicht auf eigene Rechnung los. Er lässt niemand als Einzelkämpfer anderen ins Messer laufen. Nehemia weiß es jetzt besser. Die gnädige Hand meines Gottes war über mir. Mose hatte eine Wolken- und Feuersäule. Jesaja, Jeremia, alle seine Helfer spürten seine gute und führende Hand. Sie wurde bei Nehemia sogar handgreiflich. Er bekam aus der Hand des Königs Passagierscheine zur Durchreise durch die Provinz, Genehmigungsscheine zum Forsteinschlag in den königlichen Wäldern für Bauholz und er bekam obendrein eine königliche Leibgarde für den Schutz. Der Berufene hatte Berufene um sich und bei sich, die mit ihm den Weg teilen und die Aufgabe anpacken. Gott schickt keinen allein auf den Weg. Niemand muss alleine machen. Gemeinsam spürt man, die Hand des Herrn ist über mir. Sehen Sie, vor vielen Jahren war ich strahlender, selbstbewusster Jungtheologe. Bei meiner ersten Stelle wünschte der Kirchengemeinderat eine persönliche Begegnung, was ich bei meinen Qualitäten als völligen Luxus betrachten musste. Schließlich war ich doch aus- und fortgebildeter Mann. Aber weil ich Demut besaß, stimmte ich einer Begegnung mit den Kirchengemeinderäten zu, das dann auch stattfand im Remstal. Alle Fragen, die sie mir stellten, nahm ich bestimmt elegant auf und servierte sie wieder so wie Tennisbälle zurück. Schließlich, am Schluss unserer Redung, stand der Vorsitzende des Kirchengemeinderats auf. Seines Zeichen Ortsbittel und Schutzmann der einköpfigen Ortspolizei. Und dieser Mann sagte mit sonorer Stimme, Herr Eisler, er sagte leider nicht, wir freuen uns auf Ihr Kommen. Wir danken für Ihre Bereitschaft. Wir sind stolz auf Ihre Regentschaft, Konradin der Allerletzte oder so. Das alles sagte er nicht, sondern er sagte, jetzt wollen wir es miteinander versuchen. Verstehen Sie? Und ich dachte, dieser einfache Ortsbittel, der hatte mehr geistlichen Formats als dieser ausgebildete und eingebildete Jungtheologe. Der meinte, hoppla, jetzt komme ich. Und er wusste, jetzt werden wir es miteinander tun. Eingereiht in die Gemeinschaft derer, die diesem Herrn folgen. Und so war es auch. Miteinander versucht, miteinander gegangen und miteinander erfahren, die Hand des Herrn war über mir. Als Sonnenschutz bei Tag, als Kälteschutz bei Nacht. Ja, bei diesem Herrn lebt man nie unbehaust. So lade ich Sie wieder dazu ein. So entlasse ich Sie wieder. Als solche, die es miteinander probieren und die morgen und übermorgen dessen gewiss sein können, in ihrem Beruf und vielleicht bei ihrer Berufung, die Hand des Herrn ist über ihnen. Er zieht sie nicht ab. Amen.